Die Fantasiestücke für Violoncello und Klavier von Robert Schumann haben wir gehört, gespielt von Heinrich Schiff und live Ove Arnsnes. Aufgezeichnet beim Schleswig-Holstein Musikfestival 1997. Dieses Festival gibt es jeden Sommer. Es ist eines der wichtigsten klassischen Festivals weltweit. Und so fallen dann alljährlich in Schleswig-Holstein scharenweise exzellente Musiker und begeisterte Musikfreunde ein. Vor 1300 Jahren sind dort scharenweise Wikinger eingefallen. Allerdings sind die Menschen dort damals sicher erstmal nur mäßig begeistert gewesen. Horden aus dem Norden, Wikinger, heißt heute unsere SWR-Kulturmatinee. Und den Ort, den die Nordhorden damals besiedelt haben, haben sie Haithabu genannt und zu einem der wichtigsten Handelszentren Nordeuropas gemacht. Bis heute finden sich dort viele Spuren der Wikinger, vor allem im Wikingermuseum Haithabu bei Schleswig. Und dessen Leiter ist Matthias Toplak. Guten Morgen, Herr Toplak.
Ja, moin aus dem hohen Norden.
Haithabu, das klingt eher nach Südsee-Exotik oder nach Tohuwabohu. Was hat es mit dem Namen auf sich?
Die einfache Erklärung ist die, dass Haithabu die Abwandlung eines altnordischen Namens Heisabür ist. Das bedeutet nichts anderes als Siedlung. Diese Endung Bü kennen wir ja heutzutage im Norden auch noch. Und Heisa ist nichts anderes als die Heide. Es ist also die Siedlung auf der Heide.
Okay. Und diese Siedlung auf der Heide ist 750 nach Christus das Tor zur Welt gewesen, heißt es. Sehen Sie das auch so?
Naja, also es dauert tatsächlich ein paar Jahrzehnte, bis es das Tor zur Welt wird. Wir haben Mitte des 8. Jahrhunderts die ersten Ansiedlungen hier und dann Anfang des 9. Jahrhunderts expandiert Haithabu und wird dann tatsächlich das, was Sie gesagt haben, das Tor zur Welt, im Endeffekt das Rom des Nordens.
Mhm. Fangen wir aber mal ganz grundlegend an. Wer waren die Wikinger?
Da fängt schon das zentrale Problem eigentlich an. Der Begriff Wikinger, der weckt ja wahrscheinlich bei allen Menschen in der westlichen Welt schon eine gewisse Vorstellung. Die ist allerdings in 95% der Fälle wahrscheinlich falsch, denn der Begriff ist an sich schon extrem irreführend. Er bedeutet in der ursprünglichen Wortherkunft nichts anderes als Seeräuber oder Pirat, von Fara i Viking, also auf Raubzug gehen. Und das ist extrem problematisch, denn die allermeisten Menschen der Wikingerzeit, die wir so als Wikinger bezeichnen würden, waren eben gar keine Seeräuber oder Piraten, sondern Bauern, Fischer, Handwerker, Händler, Frauen, Kinder, also genau das, was sie im restlichen Europa auch waren. Und zudem hat dieser Begriff die Problematik, dass er ein bisschen die Vorstellung aufkommen lässt, wir würden von einem einheitlichen Volk der Wikinger reden. Also eine Gruppe, die sitzt da oben in Nordeuropa und fällt dann über den Rest Europas rein. Und auch das ist falsch, denn man hat sich gar nicht als Wikinger gesehen. Es gab also keine einheitliche Identität als ein Volk, sondern man war Schwede, Norweger, Däne.
Okay, kommen wir aber dann nochmal auf das, was den Wikingern sozusagen ihren Namen gegeben hat. Also dieser Viking, der Kriegszug, dafür sind sie berühmt und berüchtigt. Wieso sind die denn überhaupt auf Viking gegangen?
Naja, weil es eine einfache Möglichkeit war, schnell zu Reichtum zu bekommen. Wir haben verschiedene Gründe, die immer angeführt werden, diese explosionsartigen Auswanderungsbewegungen aus Skandinavien, seien es jetzt diese Raubzüge oder auch die Handelsfahrten. Ein zentraler Aspekt ist sicherlich das Erbrecht der sogenannten Primogenitur. Das heißt, der älteste Sohn erbt den Hof und die anderen Söhne müssen im Endeffekt sehen, wo sie bleiben. Und da war es offensichtlich sehr verlockend, sich einer solchen Wikingfahrt anzuschließen und dann, wenn man zurückgekommen ist, also falls man zurückgekommen ist, reich und berühmt gewesen zu sein, sich einen Hof kaufen und eine Frau nehmen zu können. Mhm. Und das reichte dann wahrscheinlich, wenn dann an irgendeinem der größeren Nachbarhöfe so ein kleines Schiff zurückgekehrt ist. Dann wollten die Söhne der umliegenden Höfe im nächsten Sommer auch auf einen solchen Wiking fahren.
Wie oft ist man denn auf Wiking gefahren?
Das ist relativ schwer zu sagen. Es ist ja zwar eine Tätigkeitsbezeichnung, aber wir haben leider kein Berufsverzeichnis von Wikingern von vor 1000 Jahren. Ich schätze, dass die Zahlen sehr, sehr gering waren. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass wir etwa 1 Million Einwohner in Skandinavien um das Jahr 1000 haben, inklusive Island. Und wahrscheinlich werden wenige Prozent, 2-3% der Männer einmal in ihrem Leben oder vielleicht ein paar Sommer in Folge auf so einen Viking gegangen sein. Also das sind tatsächlich relativ kleine Zahlen. Das ist, da so eine Schiffsmannschaft ist 20-30 Mann groß vielleicht.
Ja, und da muss man sich ja vorstellen, das ist ja nicht irgendwie eine Seefahrt, die ist lustig, sondern die sind mit offenen Schiffen auf die halbe Welt gereist, ohne Schutz, mit einem Rahsegel und mit Rudern. Das war ja, ja, unglaublich gefährlich und eine Fahrt ins Ungewisse.
Genau, wobei wir da so ein bisschen differenzieren müssen. Wenn ich jetzt von Dänemark zum Beispiel die Küste entlang ins Fränkische Reich einfalle, dann ist das vom Seefahrerischen noch relativ überschaubar. Wenn ich dann aber von Norwegen über die Inseln im Nordatlantik bis nach Island und Grönland fahre, dann ist das enorm beeindruckend und für mich tatsächlich auch beängstigend. Sie haben es gesagt, diese offenen Schiffe, ich habe kein Unterdeck, keine Kajüten, ich bin ungeschützt vor den Elementen und das ist eine Abenteuerreise, die können wir uns als moderne Menschen gar nicht vorstellen. Mhm. Es gibt da die schöne Überlieferung zur Besiedlung Grönlands von Island aus. 21 Schiffe fahren los, 14 kommen an. Das wird so lakonisch in einem Beisatz erwähnt. Das war offensichtlich völlig legitim, so eine Verlustquote von einem Drittel.
Mhm. Und der Isländer Leif Erikson, der gilt als der erste Europäer, der dann sogar den amerikanischen Kontinent erreicht hat. Wann war das?
Das wird um das Jahrtausend rum gewesen sein. Genau wissen wir da auch nicht drüber Bescheid. Es gibt zwei altnordische Überlieferungen. Die sind allerdings erst Jahrhunderte nach den Ereignissen niedergeschrieben worden. Die widersprechen sich auch so ein ganz klein bisschen. Aber wir können schon davon ausgehen, durch die Ausgrabung in Neufundland, in Lons-au-Médoc, dass tatsächlich Menschen von Grönland aus, also unsere Wikinger im weitesten Wortsinne, um das Jahrtausend sich dort für einige Sommer in Nordamerika niedergelassen haben.
Jetzt sind ja nur ein kleiner Teil der Männer unterwegs gewesen und das meist auch nur einmal im Leben. Und den Rest der Zeit haben die Wikinger zu Hause in Norwegen, Dänemark gelebt. Was haben sie dann in der Zwischenzeit gemacht? Also 90% ihrer Zeit, wie haben die gelebt?
Sie haben im Endeffekt genauso gelebt wie im restlichen Europa oder auch im heutigen Deutschland zu der Zeit. Sie haben ihren Acker bestellt, haben Vieh gezüchtet, sind an den Küsten Fischen gefahren und einige Männer haben sich eben diesen Kriegszügen angeschlossen oder sind auf die Handelsfahrten gegangen. Und das ist ein Aspekt, der bei dieser Fokussierung auf die Kriegszüge immer so ein bisschen hinten runterfällt, was ich persönlich ziemlich schade finde. Denn wir haben in der Wikingerzeit eben die Etablierung eines Handelsnetzwerkes, das umfasst fast die gesamte damals bekannte Welt. Eben von Lons-au-Médoc, ganz im Westen Kanada, bis hinüber in die arabische Welt, bis nach Mittelasien. Und das finde ich fast genauso beeindruckend wie diese Kriegszüge, die ja bis heute noch nachwirken und diesen Namen so geprägt haben.
Welche Zeugnisse von dem Alltag der Wikinger gibt es überhaupt? Gibt es Hinweise darauf, wie die sich gekleidet haben, was für Trinkgefäße sie gehabt haben, ob sie Schmuck gehabt haben? In ihrem Museum wird ja einiges gezeigt, nehme ich mal an. Ich war noch nicht da.
Und das müssen Sie unbedingt nachholen. Und tatsächlich wissen wir über die Materialität, also das alltägliche Leben der Wikingerzeit, hauptsächlich über Heiterbu Bescheid. Zum einen haben wir hier eine sehr, sehr gute Erhaltung von gerade organischem Material, Leder, Textilien, Holz. Das überlebt üblicherweise nicht diese 1000 Jahre. Und die meisten Alltagsgegenstände sind eben genau aus diesen Materialien gefertigt worden. Mhm. Zum anderen ist in Heiterbu der Siedlungsplatz nach der Wikingerzeit aufgegeben worden und er ist nie überbaut worden, wie wir das bei den meisten Städten haben. Also ich versiegle mit Beton, ich baue in die Erde rein und dadurch haben wir hier wahnsinnig tolle Funde. Wir können die Schuhmode nachvollziehen, wir können die Trinkgefäße hier rekonstruieren, wir können die Holzarbeitstechniken nachvollziehen und das ist ein wahnsinniger Schatz für uns Archäologen.
Wie ist denn die Gesellschaft strukturiert gewesen? Also zum Beispiel, welche Rollen haben die Frauen gespielt?
Das ist, glaube ich, gerade eine der Fragen, die zum einen in der Wissenschaft, zum anderen aber auch in der populären Darstellung der Wikingerzeit enorm wichtig ist und enorm viel Raum einnimmt, weil wir immer so ein bisschen unsere modernen Vorstellungen auch in die Wikingerzeit reinprojizieren. Und da ist gerade dann die Wikingerzeit offensichtlich geeignet, von einer Gleichberechtigung zu sprechen. Das stimmt aber faktisch nicht. Die Frauen in der Wikingerzeit hatten nicht dieselben Rechte wie die Männer. Sie hatten aber sehr wohl viel mehr Rechte als in den meisten anderen vormodernen Kulturen. Sie konnten sich unter bestimmten Bedingungen scheiden lassen, wenn der Mann sie zum Beispiel geschlagen hat. Und das war für den Mann dann auch ein finanzielles Desaster, weil er die Mitgift und die Hälfte des gemeinsamen Vermögens zurückgeben musste. Er stand also nachher deutlich ärmer da. Frauen waren auch alleine geschäftsfähig, mussten also jetzt nicht verwitwet zum Beispiel wieder heiraten, um den Hof zu führen, sondern konnten das auch durchaus alleine machen. Natürlich ist uns klar, dass sie über ihre Ehemänner, Söhne, Väter einen enormen Einfluss auch auf das soziale, politische Leben in der Wikingerzeit gehabt haben.
Und diese Schildmeiden, hat es die gegeben?
Das ist natürlich das, was uns gerade extrem umtreibt, weil das ja diese Gleichberechtigung völlig auf die Spitze treiben würde, die Frauen, die das Recht haben, quasi mit den Männern in der Schlacht zu sterben. Ich persönlich glaube da nicht dran. Diese Schildmeiden, die literarisch überliefert sind, sind rein mythologische Figuren. Die treten auch in Kontexten auf, die sind nicht mehr realistisch. Wir haben dieses eine berühmte Grab, dieses Kammergrab aus Birka, wo dann seit ein paar Jahren eben diese Sensation bekannt ist. Hier ist eine biologische Frau als sozialer Mann mit voller Bewaffnung bestattet worden. Das ist aber ein einzigartiger Fund. Und bislang ist in meinen Augen noch nicht ganz genau klar, was wir damit machen. Ich denke nicht, dass Frauen tatsächlich aktiv als Krieger mit den Männern in die Schlacht gezogen sind. Mhm. Dafür fehlen die Belege einfach.
Sie sind der Leiter des Wikingermuseums in Heiterbu und Sie nehmen selbst auch an Reenactments teil, sind also echt engagiert und spielen Wikinger nach, wenn ich das so richtig deuten kann. Was fasziniert Sie so sehr an denen?
Wikinger nachspielen ist immer so eine etwas despektierliche Formulierung.
Stimmt, das ist doof formuliert.
Wir versuchen, das Leben der Wikingerzeit nachzuvollziehen, in den Grenzen, die es uns als modernen Menschen gesetzt sind. Also wir haben auch Duschen und Toiletten auf dem Gelände und putzen uns auch die Zähne. Auf der einen Seite ist da natürlich der wissenschaftliche Anspruch tatsächlich, denn das Ganze passiert auf enorm hohem Niveau, basierend auf den archäologischen Quellen. Das heißt, wir wollen einfach auch mal ausprobieren, wie funktionieren die Techniken denn tatsächlich? Klappt das alles so, wie sich wir Archäologen uns das im stillen Kämmerlein aus der Theorie vorstellen? Und auf der anderen Seite ist da eben auch diese Realitätsflucht durchaus ein Punkt. Man ist losgekoppelt von dieser ständigen Erreichbarkeit des digitalen Zeitalters. Die Handys bleiben in der Truhe. Und das ist vielleicht für, ähnlich wie für manche Leute, der Campingurlaub. Für mich ist es ein wahnsinnig faszinierender Aspekt, sich so ein bisschen in die Zeit von vor 1000 Jahren zurückträumen zu können.
Und was macht ein Wikinger-Museumschef am Sonntag? Axt werfen?
Zeit mit der Familie verbringen oder tatsächlich auch bei anderen Wikingern in Haithabu herumlaufen, mit den Leuten reden, denn das ist tatsächlich kein Beruf, sondern eine Berufung hier im Museum.
Matthias Toplak, danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Das Wikingermuseum Haithabu in der Nähe von Schleswig ist ganzjährig geöffnet und im Museumsshop gibt's Wikingersocken zum Beispiel mit Runenmuster. Horden aus dem Norden, Wikinger. Die SWR-Kulturmatinée ist auf Kaperfahrt.